Deutschlandfunk Kultur Interview.
Zu Gast ist die frühere Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, die Journalistin Wascha Mieker. Frau Mieker, bleibt das dann eigentlich so, sagt man immer die frühere Chefredakteurin oder reicht jetzt inzwischen einfach wieder Journalistin?
Journalistin und Autorin ist völlig in Ordnung. Gut. Aber wissen Sie, ich war 17 Jahre Chefredakteurin, also bei der Taz und dann bei der Rundschau. Das ist schon auch sehr prägend. Deswegen habe ich gar nichts dagegen, das zu erwähnen. Wunderbar. Aber letztlich ist Journalismus sozusagen das, was mich über die ganzen Jahre natürlich getragen hat.
Ja, dann wissen Sie, was 2015 war.
Aber selbstverständlich. Ja. Wer wüsste das nicht?
Da hatten wir die Flüchtlingskrise, so hieß das.
Die sogenannte.
Heute haben wir eine andere. Aber wenn man sie will, sogenannte Flüchtlingskrise beschäftigt uns heute auch. Denn man wird sich vielleicht erinnern, das war im September 2015, da hatten die EU-Innenminister beschlossen, dass Italien und Griechenland entlastet werden müssten. Da waren unglaublich viele Menschen angekommen. 160.000 gestrandete Einwanderer sollten auf andere EU-Staaten umverteilt werden. Die deutsche Bundeskanzlerin hat gesagt, wir schaffen das. Andere haben gesagt, wir wollen das nicht. Polen, Ungarn und Tschechien nämlich. Und da haben sie gegen EU-Recht verstoßen, hieß es. Das jedenfalls wurde verhandelt und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat geurteilt. Und aus Brüssel ist uns der Kollege Paul Vorreiter zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Tja, also die Entscheidung ist da. Es war Unrecht, was da geschehen ist. Was steht denn drin in dem Urteil?
Also es ist ja so gewesen, dass dieser Verteilmechanismus, der hatte zur Grundlage eine Entscheidung der Innenminister, die einen gewissen Schlüssel vorgaben. Und da hätte Ungarn gut 1.000 Migranten aufnehmen müssen, Tschechien mehr als 2.000, Polen gut 6.000 Geflüchtete. Und eine Aufgabe war es eben auch immer wieder zu reportieren, wie viele freie Plätze in Unterkünften in diesen Ländern eben zur Verfügung stünden. Und das ist etwas, was Ungarn zum Beispiel nicht gemacht hat, also weder eine Zahl anzugeben, noch hat das Land Menschen aufgenommen. Polen hat einmal Kapazitäten in Aussicht gestellt, aber dann auch niemanden untergebracht. Und Tschechien hat mehrmals zwar freie Plätze gemeldet, insgesamt nur 50, nahm dann letztlich nur 12 Migranten auf. Und das ist eben das, was hier die Grundlage gewesen ist, was hier geurteilt wurde. Und der EuGH hat eben gesagt, diese Verweigerungshaltung der Länder, auch gerade auf den Argumenten, die sie aufgebaut haben, war so nicht rechtens. Ungarn und Polen hatte nämlich gesagt, wir können keine Migranten aufnehmen, das würde innere Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden. Da hat der EuGH gesagt, so pauschal könnte man das nicht sagen. Das könnte man zwar im Einzelfall prüfen, ob es gefährliche Personen gibt, aber so pauschal ginge das nicht. Und Tschechien zum Beispiel hat gesagt, wir finden diesen Verteilmechanismus ineffektiv und wenden ihn deswegen nicht an. Und das ist eben eine Argumentation, die halt auch nicht geht nach den Richtern in Luxemburg, die sagen, das kann man so einseitig nicht aufkündigen. Zumal ja auch die anderen Länder in dieser Situation, also vor allem hier Griechenland und Italien, die hätten sich auf die Solidarität der Osteuropäer verlassen können müssen. Also da ist das Urteil heute sehr eindeutig gefallen im Sinne der EU-Kommission, die das hat klären lassen.
Aber darf ich Sie etwas fragen, Herr Vorreiter?
Natürlich.
Gerne.
Der EuGH hat ja noch nicht gesagt, was das für Folgen hat für die letztlich verurteilten drei Staaten. Haben Sie eine Vorstellung, was daraus folgen könnte?
Also es ist in der Tat so, wenn wir jetzt über Strafzahlungen
reden, wollte er wahrscheinlich sagen, kann er aber nicht, weil die Leitung abgebrochen ist. Das passiert schon mal. Ich kann Ihnen sagen, es hat offensichtlich gar keine Folgen. So steht es jedenfalls in der Meldung, die ich gelesen habe. Also Geldstrafen oder sowas gibt es da nicht. Wahrscheinlich kann man irgendwelche Zuwendungen reduzieren. Ist aber fraglich, ob die Kommission das beantragen wird, habe ich gelesen. Also Wascha Mieker, ziemlich enttäuschend das Ganze, oder? Zwar ein klares Urteil, aber für die Verurteilten quasi ohne Konsequenzen wahrscheinlich.
Also ich glaube da ja noch nicht ganz dran, dass es keine Konsequenzen haben wird. Die Frage ist nur, welcher Hebel angesetzt wird. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das normalerweise beim Strafrecht vorstellen. Aber ich finde es trotzdem wichtig als Zeichen, dieses Urteil. Denn selbstverständlich geht es um Fragen von Solidarität und Rechtsverbindlichkeit in der EU. Und was ist denn die Gemeinschaft wert, wenn jedes Land für sich entscheidet, ach nö, das passt mir gerade nicht, darauf pfeife ich jetzt mal.
Paul Vorreiter ist übrigens wieder da, die Leitung steht wieder. Wir hatten, die Frage war nach den Konsequenzen, nach den
Genau.
Die könnten Sie beantworten.
Ja, also die Konsequenzen wären, natürlich müsste die, also rein formal müsste die EU-Kommission jetzt erstmal nochmal vor den EuGH gehen. Das dauert dann auch wieder Monate und Jahre, bis es da zu Strafzahlungen kommt. Aber der wichtigste Punkt gerade zurzeit ist ja, der Druck auf Ursula von der Leyen wächst von Tag zu Tag. Also wir haben ja jetzt gerade die große Diskussion über die Notstandsgesetze in Ungarn. Da gab es Anfang der Woche auch eine etwas schwammige Antwort darauf, dass man sich eben an die Werte der Europäischen Union halten müsse. Nicht mal explizit an Ungarn gerichtet. Jetzt haben wir hier ein Urteil, wo Ungarn auch wieder mit dabei ist und auch Polen. Da wird der Druck auf sie steigen. Aber vielleicht muss man auch noch dazu wissen, dass ja auch Ursula von der Leyen in ihr Amt gekommen ist, auch nur mit wenigen Stimmen Mehrheit, die sie eben auch Osteuropäern zu verdanken hat. Das heißt also, ob sie da wirklich klare Kante zeigt oder ob sie ihnen da nicht, ob sie da nicht in der Schuld steht, auch ein bisschen, das beobachten wir natürlich jetzt tagtäglich mit großer Spannung.
Vielen Dank, Paul Vorreiter in Brüssel. Bascha Mika, die Sendung ist fast vorbei. Wir haben noch eine knappe Minute zum Plaudern. Ich frage mich, können Sie produktiv sein im Moment? Weil hier im Kollegenkreise geht das so, manche sind total euphorisch, planen tolle Sendereien, andere, ich muss mich dazu zählen, als Autor bin ich momentan gar nicht zu gebrauchen, weil mir fällt nichts ein, ich bin uninspiriert, wenn es ums Schreiben geht. Sprechen kann ich, glaube ich, noch, aber wie ist das bei Ihnen?
Doch, sprechen können Sie noch, das können wir alle bestätigen.
Wie ist es bei Ihnen?
Mir geht es anders. Ich fühle mich unter einem enormen Produktionsdruck und habe auch mehr Ideen, als ich umsetzen kann. Aber das Ganze auf einem Hintergrund, den ich nicht als angenehme Arbeitsatmosphäre empfinde. Also Druck, Hektik und natürlich die Gesamtsituation, die erschweren es eher. Mhm. Aber das Journalistische, diese Herausforderung im Moment, mir kribbelt es wirklich dermaßen in den Fingern und im Kopf. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich 24 Stunden durcharbeiten könnte.
Das ist das Typische. Einmal Journalistin, immer Journalistin. Vielen Dank, Bascha Mika, für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, natürlich.
Das wünschen wir uns jetzt alle, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und demnächst dann mal wieder in einem Studio und nicht per Telefon. Obwohl das Spaß gemacht hat, mit Ihnen zu telefonieren. Bis dann. Machen Sie es gut.
Auf Wiedersehen.